Ganz besonders möchte ich Erika begrüßen, die heute unter uns ist. Erika, ich freue mich, dass du da bist, dass du, auch wenn nicht immer, aber ab und zu teilnehmen kannst an den Veranstaltungen der Gemeinde, an Gottesdiensten. Und wir wünschen dir auch viel Kraft jetzt für diese Stunde. Ich freue mich, dass ihr hier seid, dass ihr gespannt seid. Ich bin auch gespannt und ich hoffe, das Mittagessen hat gut geschmeckt, hat euch gut getan und ihr seid jetzt richtig wach, ja, weil es doch um die Offenbarung geht und da muss man schon ein bisschen wach sein. Ja. Ich beginne mit einer kleinen Wiederholung, das, was wir gestern Abend angefangen haben. Und zwar hatte ich gestern Abend so die Struktur dargestellt, wie Johannes geschrieben hat. Sehr oft denken wir, dass wenn Johannes die Offenbarung geschrieben hat, die Visionen, die Gott ihm gegeben hat, dass er nur in die Zukunft geschaut hat und so interpretieren wir auch manche Dinge, die um uns herum passieren oder schon passiert sind, dass wir immer versuchen, die Zukunft zu erkunden und denken, das passiert, dann kommt noch etwas und dann kommt noch etwas und schließlich kommt dann Jesus Christus. Das ist so unsere Vorstellung, mit der wir auch aufgewachsen sind. Aber als Johannes das geschrieben hat, hatte er eine ganz andere Struktur, eine ganz andere Vorstellung, wie man das der Gemeinde, die Visionen der Gemeinden darstellen kann. Und zwar, er hat die Gegenwart genommen, die Auseinandersetzungen in den Gemeinden oder auch Bedrohungen, die außerhalb der Gemeinde kamen. Er hat die Gegenwart genommen und er schaute zuerst zurück in das Alte Testament oder was auch im Neuen Testament schon passiert ist und hat anhand des Alten Testaments, anhand der Wirkung und des Handelns Gottes, hat er der Gemeinde gesagt, genauso wird Gott auch heute helfen und auch in der Zukunft helfen. Das ist so die Grundaussage der Offenbarung. Gott hat in der Vergangenheit Wunder getan, Gott hat in der Vergangenheit gehandelt, Gott hat in der Vergangenheit eingegriffen und sein Volk geführt, wie auch immer, und genauso wird er das heute tun und wird auch in der Zukunft tun. Und das hat der Gemeinde natürlich damals viel Kraft geschenkt, viel Zuversicht, Gelassenheit geschenkt, weil sie wurden auch verfolgt und die innere Zerstrittenheit, die sie immer wieder erlebt haben, hat ihnen geholfen, dann doch zuversichtlich in die Zukunft zu schauen. Das war so der Abend gestern. Heute hatten wir Kapitel 12 genommen. Natürlich kann man auch andere Perspektiven aus anderen Perspektiven dieses Kapitel betrachten, erklären und so weiter. Ich habe jetzt diese Perspektive genommen und heute Nachmittag will ich mit euch in das himmlische Heiligtum oder in den himmlischen Tempel schauen, weil der himmlische Tempel in der Offenbarung ist so eine Linie, ich sage mal eine ganz wichtige rote Linie, die durch ganz die ganze Offenbarung geht. Und das ist ein wesentlicher Punkt, der uns heute, ich hoffe es, uns heute helfen wird, die Offenbarung noch besser zu verstehen. Und ihr werdet merken, viele Dinge werden uns einfacher erscheinen, viele Aussagen werden wir besser verstehen, wenn wir eben diese Perspektive in der Offenbarung verstehen. Ich habe jetzt auch eine kleine Präsentation vorbereitet. Wir werden auch einige Texte heute noch lesen oder ich werde sie mit euch lesen. Ich habe das jetzt auch in die russische Sprache übersetzt, weil ich irgendwann im März auch in Paderborn dieses Seminar durchführen werde. Und deswegen habe ich mich schon etwas vorbereitet. Ja. Also, mein Thema heute lautet der Blick in den himmlischen Tempel in der Offenbarung. Schauen wir mal hin. Ich hoffe, das funktioniert. Ja. Noch einmal zu dem, was wir gestern was ich gestern erklärt habe, der große Kampf. Die Lehre vom Heiligtum war der Schlüssel, mit dem es möglich wurde, das Geheimnis der Enttäuschung von 1844 zu erklären. Nun sahen sie im Allerheiligsten ihren mitfühlenden Hohepriester wieder. Also diese Aussage ist an sich ganz wichtig, weil im Allerheiligsten haben sie wieder Jesus Christus, ihren Herrn und Gott, gesehen. Ja. Und jetzt nicht nur im Allerheiligsten einfach gesehen, sondern einen mitfühlenden hohen Priester, der bald als König und Erlöser erscheinen sollte. Das Licht aus dem Heiligtum erleuchte Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Also ihr merkt, Heiligtum ist in der Bibel, oder Heiligtum hat in der Bibel eine ganz große Bedeutung, ist ganz, ganz wichtig. Und es gibt so viele interessante Details, die dann in der Offenbarung kommen, die wir aber nicht sehen können, weil die Welt damals, als Johannes die Offenbarung geschrieben hat, ja, die ist total fremd für uns. Und deswegen müssen wir einfach diese Tatsachen auch in unsere Zeit übersetzen. Und das wollen wir heute versuchen zu machen. Also der himmlische Kult in der Offenbarung. Jetzt kommen einige Bilder und ihr werdet sehen, ihr werdet merken, ich werde euch das zeigen, wie das eben ist. Also im Offenbarung 1, 10 bis 20, das ist so die erste Vision, die Johannes bekommt. Und schon in dieser ersten Vision sieht Johannes Jesus Christus, der im Heiligtum ist. Nicht irgendwo, sondern er ist im Heiligtum, und zwar in der ersten Abteilung. Und zwar hat er Sachen an, die immer der Hohepriester angezogen hat, als er am Versöhnungstag in das Allerheiligste gehen wollte. Natürlich ist Jesus Christus noch anders dargestellt, aber das ist eine ganz wichtige Sache und die soll uns helfen. Also gleich am Anfang der Offenbarung lesen wir, dass Jesus Christus nicht irgendwo ist, sondern im himmlischen Tempel. Den falschen Knopf gedrückt. Ja, und das steht dann im Zusammenhang, diese Leuchte, ja, die sind ein Symbol für die Gemeinde, und Jesus Christus ist zwischen den Leuchtern, das heißt, er ist mit den Gemeinden. Das ist die Botschaft, die Johannes dann vermittelt und der Gemeinden sagt: Liebe Geschwister, liebe Gemeinden, meine Kinder, meine Töchter und Söhne, ich bin mit euch. Das ist die Botschaft, gleich am Anfang der Offenbarung. Dann kommt das Zweite. Also, diese Vision, wo der Thron Gottes ist, Kapitel 4 und 5, die Geschichte mit dem Lamm, die Geschichte mit der Schriftrolle, die keiner lesen konnte, die keiner öffnen konnte und so weiter, das ist schon das, was im Allerheiligsten passiert, ja, und parallel ist das die Geschichte mit den sechs Siegeln. Das heißt, Gott hat alles in der Hand, egal was seine Gemeinde auf dieser Erde gemacht hat, wie falsch sie sich verhalten hat. Aber Johannes sagt, Gott hat alles im Griff. Und diese Linie geht weiter, ja. Das heißt, hier ist, wenn wir Offenbarung 8, 1 bis 6 lesen, das ist die Geschichte, wo Jesus Christus schon auf dem Weg aus dem Allerheiligsten ist. Also diese Geschichte mit der halben Stunde, die Stille mit der halben Stunde, ja. Ich erkläre euch diese Geschichte, woher das überhaupt kommt, diese halbe Stunde. Es gibt zig Erklärungen. Ja, ich behaupte jetzt nicht, dass meine Erklärung richtig ist. Absolut nicht. Aber ich finde es, dass das, was ich für mich erforscht habe, und zwar das, was Josephus Flavius geschrieben hat oder andere Theologen geschrieben haben, dass diese halbe Stunde ist deswegen in Offenbarung 8 Kapitel 2 vorhanden, weil der Hohepriester, als er mit dem Blut des Sünd, jetzt komme ich auf den Namen nicht drauf, also waren ja zwei Böcke, ja, der Sündenbock und der Azazel war der Sündenbock und so weiter, da werden wir noch sprechen, und das Blut, das Opferblut, nahm er und ging dann in das Allerheiligste, ja, und der Weg wieder zurück, also der ganze Dienst am Versöhnungstag, dauerte eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde. Aus der Geschichte, aus den Büchern. Ja, also wenn du den Talmud liest oder Mishnah liest, also dann kann man das lesen in verschiedenen Büchern der Apokryphenbücher, kann man das auch lesen. So, also und in dieser Zeit passiert Folgendes, also die Gemeinde als solche, die ist vor dem Thron Gottes. Das ist auch eine ganz interessante Botschaft. Und dann kommen die Posaunen. Warum die Posaunen kommen, erkläre ich etwas später. Ja, und diese Zeugen, diese zwei Zeugen in Offenbarung 11, ja, die kommen auch in dieser Zeit, und das ist eine ganz schwere Zeit. Und dann kommt Jesus Christus als König. Es entsteht der große Kampf, Kapitel 12 und 13. Und die 144.000, die sind versiegelt, die singen das neue Lied des Mose oder des Lammes. Und dann kommt im Kapitel 14, Vers 14, das ist der endgültige Punkt in der Offenbarung, wo Jesus Christus oder der Hohepriester das Heiligtum verlassen hat. Ab diesem Zeitpunkt ist die Gnadenzeit für die Welt geschlossen, für alle geschlossen. Das ist hier. Da kommt Jesus Christus nicht mehr als Hohepriester, sondern er kommt als König, und dann beginnt das Gericht, beziehungsweise die Plagen beginnen dann. Sechs Schalen. Und dann kommt der Ruf, Kapitel 16, Vers 15, kommt dann der Ruf an die Gemeinden, an die Menschheit, die haben jetzt noch Zeit, die haben jetzt noch Möglichkeit, sich zu bekehren. Natürlich, wenn Jesus rausgegangen ist, gibt es keine Gnadenzeit. Aber bis dahin hat jeder Mensch noch die Zeit, sich zu bekehren. Also das, und dann erschallen also Stimmen, da sieht man wieder den Thron, da sieht man wieder die Bundeslade und so weiter. Also das ist die Linie, die wir in der Offenbarung finden, in der Offenbarung entdecken. Ja, hier ist der Anfang, dann geht es weiter, dann ist der Thron Gottes hier, das, was vor dem Thron passiert, dann geht Jesus Christus raus und kommt dann hier ganz raus, dann ist der Ruf Menschen an die Menschheit, die sollen sich bekehren. Das lesen wir, das ist die Linie in der Offenbarung. So, jetzt oben, das ist jetzt das Allerheiligste, das Heiligtum oder der himmlische Tempel. Ja, das ist der erste Vorrang, das ist der zweite Vorrang, das ist das Allerheiligste, das ist das Heilige hier. Ja, und das ist der Tisch, wo die Schaubrot lagen. Ja, heute liegen die nicht. So, das ist der Leuchter. Der siebenarmige Leuchter, ja, genau, das ist hier jetzt die Szene, der Leuchter hier, das ist beschrieben hier, diese Szene, ja, und dann kommt eben der Thron, und der Thron, das ist hier, also im Allerheiligsten, da wo die Bundeslade war, da wo die zwei Cherubimen standen, ja, das ist, wenn wir das irdische Heiligtum nehmen, ein Symbol für das himmlische Heiligtum. Ja, und das himmlische Heiligtum wurde eben dargestellt, also der Thron und so weiter, da wo Gott ist, die Zentrale Gottes, die Zentrale des ganzen Universums, das wurde dann in Kapitel 4 und 5 dann gezeigt. Ja. Natürlich so, dass wir das verstehen können. Natürlich auch so, dass wenn wir lesen, welche Psalmen sie gesungen haben, als sie Gott angebetet haben, ja, dann stellen wir fest, das sind ja unsere Psalmen. Ja. Das ist das, was wir singen. Ja. Das ist so, dass wir das auch richtig verstehen können. So, also hier der Pfeil noch einmal, Jesus Christus von hier, also von hier, das was hier beschrieben ist, er geht hier rein, der Hohepriester, ja, und ist hier, also vor dem Thron Gottes. Jetzt geht es um den Räucheraltar. Der Räucheraltar, er steht hier, also vor dem Vorhang. Hier ist der Räucheraltar, hier steht er, ja. Und wenn der Hohepriester dann rausgegangen ist, dann ging er zu diesem Altar. So, der Pfeil sagt uns das. So, und dann geht es weiter hier, also in diesem Vorhof, das ist der Altar, wo jeden Tag Opfer gebracht wurden, also morgens und abends, oder wenn jemand, also ein Israelit, ein Opfer bringen wollte, dann ist er also zum Tempel gegangen, zum Heiligtum gegangen und hat hier dann das Opfer gebracht, die Hände aufgelegt und symbolisch seine Fehler, die Sünden auf das Schaf, auf das Lamm übertragen. Das ist also hier. So, und das ist eben hier dargestellt, ja, der König, also Offenbarung 11, 15 bis 19. Ich werde, dann kommt eben die Wolke, also das Gericht, hier ist dann Ende, wenn der Hohepriester schon ganz raus ist, ja, also wenn er schon da ist, dann war Schluss mit lustig, dann war es vorbei. Oder mit unserer Erde wird es dann vorbei sein. Und dann kommen eben die Stimmen, ja, dann kommen die Plagen und so weiter. Aber jetzt gehen wir nach 3. Mose und wie war das damals? Wie ist das passiert? Das sind verschiedene Texte, die man in diesem Zusammenhang lesen kann. Ja, noch einmal, also hier ist der Altar, hier wurden täglich Opfer gebracht. Ja, einmal im Jahr ist dann der Hohepriester hier reingegangen. Ja, das ist die Bundeslade und hier ist der Räucheraltar, also der Leuchter, siebenarmige Leuchter, die Schaubrote. Ja, und dann, wir können das lesen. Das ist hier also beschrieben in Levitikus oder 3. Mose 16, 15 und 16. Ich lese diese Texte. Wer sie auch lesen will, kann sie auch mitlesen. 3. Mose Kapitel 16, das ist so die Mitte dieses Buches, wo es um den großen Versöhnungstag geht. Und wir lesen erstmal zwei erste Texte, und dann werden wir vergleichen, wie das in der Offenbarung ist. Und dann auf einige Details werden wir noch eingehen. Also 3. Mose, Kapitel 16, Vers 15 und 16a. Danach soll er den Bock, das Sündopfer des Volks, schlachten und sein Blut hineinbringen hinter den Vorhang und soll mit seinem Blut tun, wie er mit dem Blut des Stieres getan hat. Also das heißt, hier soll das Opfer geschlachtet werden und dann soll er hier reingehen, der Hohepriester. Wie er mit dem Blut des Stieres getan hat, und etwas davon auch sprengen gegen den Gnadenthron und vor den Gnadenthron. Also hier sollte er das dann machen. Und soll so das Heiligtum entsühnen wegen der Verunreinigungen der Israeliten und wegen ihrer Übertretungen. So. Und dann, wenn er damit fertig war, dann ist er rausgegangen und hat hier noch einen Dienst getan. Und wir lesen jetzt weiter. Also mit denen, also Israeliten reinigen wegen ihrer Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben. So soll er tun der Stiftshütte, die bei ihnen ist, inmitten ihrer Unreinheit. Und kein Mensch soll in der Stiftshütte sein, wenn er hineingeht, Sühne zu schaffen im Heiligtum, bis er herauskommt. Bis er herauskommt, so soll er Sühne schaffen für sich und sein Haus und die ganze Gemeinde Israel. Und dann lesen wir weiter, was passiert ist. Und er soll hinausgehen zum Altar, das ist dieser Altar, der vor dem Herrn steht, und ihn entsühnen und soll vom Blut des Stieres und vom Blut des Bockes nehmen und es ringsum an die Hörner des Altars streichen und soll mit seinem Finger vom Blut darauf sprengen, siebenmal ihn reinigen und heiligen von den Verunreinigungen der Israeliten. So, also was hat er danach getan? Also wenn wir das jetzt gliedern, das ist der erste wichtige Dienst, den der Hohepriester getan hat, dann der zweite, hier der Räucheraltar und dann das dritte, was wir also gelesen haben. Und dann lesen wir weiter, wie der Hohepriester die Hände auf den Sündenbock gelegt hat und er wurde dann in die Wüste geschickt und dieser Sündenbock heißt Azazel. Ja, und so geschah der Dienst des Hohenpriesters am großen Versöhnungstag. So lesen wir das in Levitikus Kapitel 16. Gehen wir jetzt in die Offenbarung. Jetzt die Offenbarung sagt uns, dass genau das gleiche Schema finden wir dort in der Offenbarung. Ja, also noch einmal, hier der Thron, hier Offenbarung 4 und 5, hier war Jesus, er ist hier reingegangen, dann ist er hierher gegangen und dann hier ist der Altar und hier dann eben die Wiederkunft. Also Offenbarung 4 und 5, soll ich die zwei Kapitel lesen oder wisst ihr, wovon die Rede ist in diesen Kapiteln? Also Johannes sieht den Thron Gottes, er sieht die vier Gestalten, wie sie Gott anbeten, Tag und Nacht und sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr unser Gott und so weiter. Und im Kapitel 5 dann kommt Jesus Christus, das Lamm, und Jesus Christus kann eben das Buch, die Schriftrolle, das versiegelt ist, kann öffnen. Ja, und darum geht es also hier. Weiter lesen wir, das ist also 1, und dann Offenbarung 8. Und ich denke, das können wir lesen, das müssten wir sogar lesen, einfach mal in Erinnerung rufen. Und als das Lamm das siebente Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel etwa eine halbe Stunde lang. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen. Und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerkes stieg nun stieg nun mit den Gebeten der Heiligen von der Hand des Engels hinauf vor Gott. Und der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Und da geschahen Donner und Stimmen und Blitze und Erdbeben und so weiter. Also das ist das, was hier sich dann abgespielt hat. Nun, es gibt Details, die in der Offenbarung nicht vorkommen, weil Johannes, weil es nicht nötig war zu schreiben. Warum nicht? Weil die Gemeinde damals, weil die Menschen damals genau wussten, was sich abgespielt hat. Ja, wir wissen das nicht, wir müssen forschen, wir müssen nachlesen und erst dann können wir das verstehen. Also, das bedeutet, wenn der Hohepriester, also Jesus Christus, wenn er hier ist, oder der Hohepriester hier ist, dann waren hier seine, sage ich mal, Kollegen, die das gesehen haben, wie ihr Hohepriester schon rausgegangen sind, also andere Priester. Ja, die haben das gesehen. Und als diese Kollegen, die Priester, gesehen haben, wie der Hohepriester schon rauskommt aus dem Allerheiligsten, was haben die dann gemacht? Die haben die Posaunen genommen und oder Trompeten, ja, und haben geblasen. So dass das ganze Volk, das hier stand, im Vorhof, das ganze Volk ganz genau wusste, der Hohepriester kommt jetzt aus dem Allerheiligsten. Er ist auf dem Weg zu uns. Und das hat zwei Bedeutungen gehabt. Einmal hat das die Bedeutung, das ist eine gute Botschaft für die Gemeinde. Warum ist das eine gute Botschaft? Weil unser Herr und Gott hat das Opfer angenommen. Er hat uns gereinigt. Er hat uns von der Sünde frei gemacht. Das war eine gute Botschaft für die Gemeinde. Wer aber jetzt dieses Opfer, diese Gnade von Gott abgelehnt hat und hörte diesen Klang der Trompete, ja, Horst, du kannst ein Lied schreiben und singen, ja, du hast ja viel Trompete geblasen, ja, diejenigen, die jetzt nicht die Gnade Gottes angenommen haben, für die war dieser Klang ein Gericht. Für die war das ein Gericht. Und deswegen lesen wir in der Offenbarung von 7 Engeln. Die haben Trompeten. Und weil sie diese Trompeten blasen, kann die Gemeinde sagen, Gott ist unterwegs zu uns. Das dauert eine halbe Stunde, eine halbe apokalyptische Stunde. Das heißt, wir leben in der Stunde, in diesen halben Stunden, wo Gott unterwegs ist zu uns. Ja? Und deswegen also die Trompeten. Und dann kommt eben das Gericht auf die Erde. Ja. So, dann ging es aber weiter. Und wir lesen hier Offenbarung 11 und 15, was in dieser Zeit, parallel natürlich dazu, wo Jesus Christus für seine Gemeinde unterwegs ist, seine Gemeinde unterstützt und hilft, was passiert dann draußen, also quasi in der Welt, was da passiert, ja. Kapitel 11 und 15. So, aber noch einmal zurück. So, was ist dann passiert? Das ist dann auch eine ganz wichtige Sache, die auch so in der Offenbarung nicht steht. Ja? Als der Hohepriester dann, also den Räucheraltar verlassen hat und war hier schon, also das heißt, wenn er hier rausgeht, wenn er hier ist, ja, dann ist die Gnadenzeit abgeschlossen. Aber wenn er hier ist, machte er noch einen Dienst. Oder Seine Kollegen haben diesen Dienst gemacht, also andere Priester, die ihm geholfen haben, diesen Dienst zu machen. Sie haben Wein genommen und haben diesen Wein dann in Schalen gegossen. Entweder haben sie das dem Hohepriester gegeben und er ist dann zu diesem Altar gegangen und hat diesen Wein einfach hier zum Altar ausgegossen. Auf die Erde, könnte man sagen. Ja, so. Und deswegen lesen wir dann weiter, Offenbarung 17 und 20, lesen wir von sieben Plagen. Die haben diese Schalen, ja, die Schalen des Zorns haben sie in der Hand, ja, und schütten diesen Wein, ja, zu diesem Altar, also praktisch auf unsere Erde. Und dann, also hier, Kapitel 14, Vers 14, ist der Schlusspunkt, darauf kommen wir noch. Und dann kommt also die Wiederkunft Jesu Christi. Ja, das ist so der vierte Punkt, der Azazel. Im Kapitel 20, also Satan wird gefesselt und wird dann in das Feuer geworfen. Und alle Engel, die ihn unterstützt haben und alle Menschen, die die Gnade Gottes abgelehnt haben, die kommen also in dieses Feuer. Und 21 und 22 ist dann die Beschreibung der Wiederkunft Jesu Christi. Also hier lesen wir im Geist, sah er den Thron. Weiter lesen wir, im Geist sah er, wie die Hure in der Wüste war. Und im Geist sah er den Berg und sah also, wie Jesus Christus wieder gekommen ist und alles neu geschaffen hat. So, das ist so die ganz große Linie, in der Offenbarung, die wir dann lesen, die wir dann entdecken. Noch eine Sache. Sieben Siegel, hier, merkt ihr, die beginnen hier. Das heißt, mit den sieben Siegeln, wenn die sich, das spielt sich parallel ab. Ja? Ich mache mal einfach weiter. Ups, nein. So, das spielt sich hier parallel ab. Gott ist mit seiner Gemeinde beschäftigt. Er möchte alle retten. Ja? Parallel passiert also das. Die sieben Posaunen, ja? Angefangen hier. Ja? Das sind die Gerichte Gottes. Und wenn der Mensch auch auf diese Gerichte Gottes, auf die sieben Posaunen nicht geachtet hat, hat sich trotzdem nicht bekehrt, dann kommen die sieben Schalen. Also hier die sieben Schalen, aber dann ist schon alles zu spät. Wer geht aus dem himmlischen Heiligtum? Wenn wir Kapitel 14 lesen, Kapitel 14 und Offenbarung 15 lesen, dann stellen wir fest, zuerst ist das der Menschensohn, also Jesus Christus. Das heißt, das Verlassen des himmlischen Heiligtums ist so ein Zeitpunkt, wo Jesus Christus das Heiligtum verlässt und auf unsere Erde kommt. Damit ist Schluss mit lustig, habe ich schon gesagt. Noch drei Engel aus der Offenbarung, das lese ich am besten, dann wird es, denke ich mal, noch verständlicher. Also Offenbarung 14, 15 lesen wir. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel. Er kam aus dem Tempel, der auf der Wolke saß, und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme. Also ein anderer Engel, dann die Schalen, Vers 17 noch. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel, der hatte ein scharfes Winzermesser. Und im Vers 18 lesen wir, und ein anderer Engel kam vom Altar, der hatte Macht über das Feuer. Also ihr merkt, diese drei Engel verlassen das himmlische Heiligtum. Dann kommen die Schalenengel. Ja, also Offenbarung 15, 6. Und eines der vier Wesen verlässt auch das Heiligtum. Das können wir auch in Offenbarung, in Hebräer, in Hesekiel 10, 3 und 7 lesen. Also sie verlassen das Heiligtum und damit wird signalisiert, die Gnadenzeit geht jetzt zu Ende. Wenn wir das Ganze zusammenfassen für uns, dann heißt das, die Gemeinde kann im Lichte des himmlischen Heiligtums alle mögliche, in der nahen Zukunft hereinbrechende Krankheiten, Hungersnöte, Trockenheit oder den Zusammenbruch der Imperien, welche auch immer, die in der nahen Zukunft geschehen werden, als Ausdruck des großen Zornes Gottes und der baldigen Wiederkunft Jesu Christi betrachten. Wenn unser Hohepriester das himmlische Heiligtum verlassen wird, dann erleben wir unsere endgültige Erlösung. Die Ungerechten dagegen werden ihre bitteren Früchte ernten. Das ist die Botschaft des himmlischen Tempels. Das ist das Evangelium für die Gemeinde. Irgendwann kommt das Ende für uns, für die Welt, für das Böse auf dieser Erde. Irgendwann kommt es. Und das ist die Botschaft. Das wollte er darstellen. So, das ist so ein kurzer Einblick jetzt gewesen in den himmlischen Tempel. Und jetzt eure Fragen, eure Bemerkungen. Muss euch aber auch gleich sagen, ich kann nicht auf alle Fragen antworten. Ich werde es versuchen. Dirk, bitte.